Thank you. Ja, hallo. Mikro tut's? Ja, sieht so aus. Gut, möchte heute was erzählen zur nutzerzentrierten Geschäftsmodellierung, insbesondere auf ein Produkt eingehen, das wir dazu entwickelt haben, dem sogenannten Business Modeling Starter Kit. Kurz zu uns, kleine Unternehmensberatung hier mit Sitz in Berlin, arbeitet in 4 Bereichen, Innovationsstrategie, Kundenintegration, Geschäftsmodelle und Workshops. Und ich werde heute auf den Teil zur Geschäftsmodellierung eingehen. 4 Punkte, die ich thematisieren möchte. Zunächst das Thema Innovationsmanagement und Verhältnis zu Human-Centered Design. In diesem Kontext des Business Modeling Starter Kit einordnen und vorstellen. Einen Ansatz zur geschlankten Geschäftsinnovation vorstellen, zu Englisch Lean Venturing, den wir darauf aufbauend entwickelt haben, und am Ende verschiedene Anwendungsformen zur Diskussion stellen. Wenn wir uns das Thema Innovationsmanagement zunächst anschauen, haben wir ja viele von uns so die klassische Trias, denke ich, im Kopf. Ja. Es gibt einerseits diesen technologiegetriebenen Ansatz, man entwickelt neue Produkte, technisch ausgereift, bringt die auf den Markt und hofft, da eine große Kundschaft für zu gewinnen. Beispiel zumal Sony PlayStation, ja, immer schnellere Prozessoren, höher auflösende Grafik. Hier 3D PlayStation 3 oder 4, weiß ich gar nicht genau. Man versucht einfach durch technische Weiterentwicklung kompetitive Vorteile zu erzielen. Anderer Ansatz, Nintendo irgendwann dann gegangen, sich eher auf den Markt, am Markt zu orientieren, neue Kundengruppen sich zu erschließen. Man hat festgestellt, naja, mit hier diesem ersten Ansatz, da kriegen wir zwar so die eher jungen, männlichen Hardcore-Gamer immer besser in den Griff, aber es gibt ganz andere Kundengruppen, die wir bedienen könnten. Wie sieht's mit Kindern aus? Wie sieht's mit älteren Leuten aus? Wie sieht's mit der weiblichen Zielgruppe aus? Und man versucht eher für eine bisschen anders gelagerte Zielgruppe ein vielleicht technisch gar nicht so ausgereiftes Produkt, aber ja, ein anderes Angebot zu entwickeln. Uns allen am nächsten liegt wahrscheinlich der dritte Ansatz, nutzergetrieben Produkte zu entwickeln. Klassiker hierfür alles, was mit Boards zu tun hat. Ja, Skateboards, Buggyboards, Wakeboards, Snowboards, all diese Boards sind vor allem von Leuten mitentwickelt worden, die mit diesen Boards wirklich hart an der Materie unterwegs sind und von daher deren Nutzungseigenschaften auch am besten kennen. Ja, Surfer entwickeln immer bei der Entwicklung neuer Surfboard-Generationen mit. Die Geschäftsleute allein, die haben da gar kein Gefühl für diese Materie, auf der man unterwegs ist und auf die Nutzungseigenschaften der Produkte, um die es an dieser Stelle gehen kann. Inzwischen hat sich dieser Horizont etwas erweitert. Ja, vor ungefähr 10 Jahren, 15 Jahren haben immer mehr Unternehmen angefangen, mit neuen Geschäftsmodellen zu experimentieren. Ansatzpunkt für Innovation werden dann plötzlich ganz andere Punkte, wie zum Beispiel neue Ertragsmodelle. Das bekannte Freemium-Modell, ja, man kann bestimmte Dienste gratis nutzen und muss dann für Premium-Dienste erst bezahlen. Oder man ist Ryanair und sagt, okay, wir wollen einfach die absolute Kostenführerschaft in unserem Markt erzielen. Wir reduzieren unsere Ressourcen, wir verwenden nur noch einen Flugzeugtyp, um den wir uns kümmern. Wir lagern bestimmte Aktivitäten aus, Thema Partnering, geben die Wartung an andere Firmen, die sich damit besser auskennen und versuchen auf Teufel komm raus, den niedrigsten Preis zu erzielen und damit ein neues innovatives Geschäftsmodell auf den Markt zu bringen. Sprich, aus diesen einzelnen Konstellationen heraus allein kann Innovation geschehen und nachhaltig am Markt etabliert werden. Gut, diese Elemente, die ich da benannt habe, werden im Geschäftsmodellierungskontext Komponenten genannt. All diese Komponenten finden, kann man sagen, auf einer instrumentellen Ebene statt, wenn man sich Innovationen anschaut. Sprich, einzelne von diesen Aspekten, neue Partnerbeziehungen, eine Nutzererfahrung auch oder eine Technologie wird ja, maßgeblich verbessert oder neu erfunden und daraus entsteht eine Innovation. Es gibt 2 weitere Ebenen, die interessant sind zu betrachten, nämlich Geschäftsmodellinnovationen sind immer dann, kann man immer dann von sprechen, wenn mehrere dieser Komponenten in ihrer Beziehung verändert werden Und das Ganze lässt sich einordnen in den Kontext sogenannter normativer Innovationen. Wenn Unternehmen zum Beispiel sich wirklich neue Werte verschreiben, alle Geschäftsprozesse sollen zum Beispiel nachhaltig gestaltet sein, ja, oder sollen familienfreundlich gestaltet sein. Das sind normative Orientierungen, die über die eigentliche geschäftliche Tätigkeit und das berechtigte Interesse, Profite zu erwirtschaften, hinausgehen und absolut handlungsleitend für alle Aktivitäten im Unternehmen sind. Und man hat hier quasi bottom-up neue Anlässe für Innovationen, die entstehen können aus neuen Produkten, neuen Zielgruppen, neuen Geschäftsmodellkomponenten. Man hat neue Geschäftsmodelle, die entwickelt werden, oder man hat halt top-down den Ansatz, man versucht über neue Wertmaßstäbe innovatives Geschäft aufzuziehen. So viel ein bisschen zu dem etwas zugegebenermaßen etwas abstrakten und sehr in der Eile erklärten theoretischen Hintergrund, in denen dann auch sowas wie Human-Centered Design einzuordnen ist. Ich werde da nicht ganz im Detail drauf eingehen. Wer Interesse hat, die Präsentation werden wir auf jeden Fall auf unserer Website hochladen oder auch bei Facebook. Interessant fand ich, dass in der ISO 9241 Human-Centered Design durchaus als ein Prozess der Innovation beschrieben wurde, meines Erachtens auf dieser eben genannten instrumentellen Ebene. Und das ist auch bei Definitionen von Geschäftsmodellinnovationen, zu denen es bislang noch keine ISO-Norm gibt, drum hier mal ein Wikipedia-Zitat, etwas entfremdet, um Befriedigung von Kundenbedürfnissen geht. Wenn man sich diese Wertebenen anschaut, die ich eben schon angesprochen habe, geht es beim Human-Centered Design darum, bestimmte Erfahrungswerte zu schaffen. Früher im Usability Engineering hat man gesagt, bestimmte Verbrauchswerte, so in lose Anbindung an Marx vielleicht, zu schaffen. Im Geschäftsmodellkontext geht es darum, bestimmte Wertversprechen zu formulieren oder aber auch im Bezug auf das Motto dieser Tagung hier bestimmte Markenwerte zu realisieren. Und wie dargestellt, findet das im Rahmen von Innovationsmanagement auf verschiedenen Ebenen statt, die als instrumentell oder strategisch gekennzeichnet werden könnten. Gut, das Schöne daran, Methoden des Human-Centered Design lassen sich durchaus nutzen für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und für diesen Kontext auch weiterentwickeln. Und damit erschließen sich im Endeffekt für User-Centered Design-Gestalter, für Konzepter neue Tätigkeitsfelder, nämlich diese Geschäftsmodelle auch auszudefinieren. Um das zu tun, haben wir in verschiedenen Projekten, ursprünglich bei den Telekom Innovation Laboratories hier in Berlin, dieses Business Modeling Starter Kit entwickelt, als so eine Art Workshop out of the box, der ja, Innovationsteams, Startups, Leute, die an Innovationsthemen interessiert sind und in manchen Bereichen Vorkenntnisse haben, in anderen Bereichen vielleicht weniger Vorkenntnisse haben, in einem strukturierten Prozess innerhalb von 4 Stunden durch so eine Geschäftsmodellierung durchführt. Und das möchte ich kurz vorstellen. Ausgangspunkt war, dass sich die Herausforderungen beim Aufbau und der Konsolidierung neuer Geschäftsmodelle immer wiederholen. Ja? Also man will Stärken und Schwächen dieser verschiedenen erwähnten Komponenten kennenlernen. Dazu gehören Nutzer, Kundengruppen, Wertversprechen, Kontaktpunkte, Ertragswege und möchte die Stärken und Schwächen dieser verschiedenen Komponenten frühzeitig erkennen. Man möchte überhaupt erstmal sicher sein, dass man die ganze Bandbreite und die Tiefe möglicher Ertragswege kennengelernt hat. Ich werde gleich darauf eingehen. Wir haben eine Sammlung da integriert von zum Beispiel den 30 populärsten Ertragswegen und Preisschemata. Die meisten, selbst die im Innovationskontext tätig sind, können die nicht so einfach abspulen. Insofern ist es schön, dann Reservoir an Alternativen zuzuhaben und die wirklich in der Breite und Tiefe zu durchdenken. Es geht oftmals darum, alternative Anwendungsfälle zu identifizieren, da werde ich am Ende noch drauf eingehen, und ein gemeinsames Verständnis zwischen den Beteiligten zu etablieren. Um das zu tun, wie gesagt, dieses Starter-Kit sieht insgesamt so aus, kommt in so einem hübschen Karton, wie er da drüben zu betrachten ist, besteht aus einem Handbuch, zur linken Seite sichtbar, besteht aus verschiedenen Kartensets, auf die ich gleich eingehe, und halt so einem Spielplan. Zunächst versucht man, Stichwort normatives Management, die Grundorientierung des Unternehmens zu definieren. Ja, wollen wir nachhaltig wirtschaften? Wollen wir besonders sozial verträglich wirtschaften? Oder wollen wir einfach nur Profit generieren, Hauptsache egal was kommt? Man notiert die grundsätzliche Geschäftsidee und lernt dann anhand von Beispielen, Fallstudien anderer Firmen kennen, wie die es tun, hat dann einen strukturierten Brainstorming-Prozess, in dem man Ideen für diese verschiedenen Komponenten erarbeitet, modelliert das Ganze, konfrontiert sich mit Herausforderungen in Form von Zukunftsszenarien und hat erste Geschäftsmodelle gewonnen. Nochmal ein bisschen langsamer. Also es gibt verschiedene Moderationskarten, die einem erklären, wie soll man im Rahmen dieses Prozesses vorgehen. Es gibt zu diesen einzelnen Komponenten, hier am Beispiel Wertversprechen, bestimmte Fragestellungen, also von hinten wahrscheinlich schlecht lesbar, zu welchen Wertvorstellungen und Wünschen Ihres Kunden entspricht dieses Angebot. Oder aber auch so eine Frage wie, zu welcher Entwicklung seitens Ihrer Kunden kann das Angebot, was Sie formulieren, überhaupt beitragen. Gibt bestimmte Beispiele, hier ein Beispiel für die Komponente Partnering-Modelle, Beispiel Trikotwerbung. Ja, seit den 60er Jahren kooperieren Fußballclubs mit Unternehmen, indem sie Werbung auf den Trikots darstellen. Neben Bandenwerbung in Stadien sind zusätzliche Werberechte für Medienformate erschienen. Und Präsentationsspiele im Stadion werden Teil der Vorbereitung auf eine neue Saison. Man hat dann diese Beispiele, ja, wie machen das andere Firmen, zum Beispiel Jägermeister waren die ersten, die diese Trikotwerbung in großem Stil eingesetzt haben. Und man muss dann im Team raten oder herausfinden, zu welcher dieser Komponenten ist das zuzuordnen. In dem Fall ist es ein Teil von einem Partnering-Element. Ich gehe noch kurz auf die Komponenten ein. Wertversprechen habe ich schon kurz erwähnt. Was versprechen wir unseren Kunden? Kundengruppen, da steckt das ganze Thema Segmentierung dahinter. Business to Business, Business to Customer, welche Kundensegmente wollen wir adressieren? Kundenkontaktpunkte, zählen wir im Regelfall 7 Kontaktpunkte dazu. Also überhaupt auf ein Produkt aufmerksam werden, ein bestimmtes informationssuchendes Verhalten zu unterstützen, eine Kaufentscheidung zu unterstützen, die erste Ingebrauchnahme neuer Produkte zu unterstützen, dann die Use-Gebrauchsphase, auf die sich so das klassische Usability Engineering ja konzentriert hatte, dann aber auch eine Phase, in der man neue Produkte modifiziert, verändert und dann wieder in den Recycling-Kreislauf abgibt oder los wird. Dieses vor allem aus Kundensicht gedacht, aus der linken Seite. Es gibt aus Unternehmenssicht dann verschiedene Vertriebswege, wie wir Produkte an Mann oder Frau bringen. Es gibt verschiedene Einnahmequellen. Das können zum einen Ertragswege und Preisschemata sein, die da eine Rolle spielen. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, Englisch Capabilities, die dazu erforderlich sind, um all das zu realisieren, was man sich hier an Schönem ausgedacht hat. Man überlegt sich, will man das selber realisieren, sollen das eigene Fähigkeiten im Unternehmen sein oder gibt man die an Partner ab? Und daraus resultiert eine Kostenstruktur, die sich natürlich gegen die Ertragsmodelle gegenrechnen lassen muss. Die von Ihnen, die mit der Materie vertraut sind, werden da vielleicht Ähnlichkeiten mit dem Modell von Osterwalder erkennen, dem Business Model Canvas oder auch dem Sustainable Business Model Canvas, eine sehr schöne Weiterentwicklung aus den USA. Es gibt da verschiedene Sets. Das Interessante an sozusagen diesem Starter-Kit ist, dass dieser gesamte Prozess inklusive von verbreiteten Gestaltungsmustern als auch von diesen Zukunftsszenarien, auf die ich gleich eingehe, unterstützt und begleitet wird. Und dass das Ganze aus einer sehr nutzerzentrischen und werteorientierten Sicht aufgezogen ist. So, wenn man dann jetzt angenommen für jedes Feld hier 30, 40 tolle Ideen gesammelt hat, hat man einen Wust an Post-its, aber merkt, naja, die passen ja leider alle gar nicht zusammen. Was man als nächstes macht, ist, man nimmt sich einen Anker, man sagt, okay, wir wollen Business to Business und Business to Customer, sind auf jeden Fall zwei Kundengruppen, die wir weiterverfolgen wollen, nimmt die gewissermaßen als Anker für die Modellierungsbögen und sammelt dann nur die Ideen auf diesen Modellierungsbögen, die sehr gut zu diesem Anker passen, sei es Business to Business, und die natürlich gute Ideen darstellen. Damit hat man dann eine Skizze für ein Geschäftsmodell gewonnen, die man dann wiederum anhand von Zukunftsereignissen überprüfen kann. Das sind dann so Ereignisse wie ein Bild-Zeitungsreporter kommt vorbei und möchte ein Bild von Ihrem Unternehmen sehen. Welches Bild geben Sie dem? Das kann sein, sowas wie ein großes Technologieunternehmen kommt vorbei und möchte eine modifizierte Version Ihres Produktes haben. Wie weit sind Sie bereit, dem entgegenzukommen und damit Ihr ursprüngliches Vorhaben zu verändern oder aufzugeben? Können Szenarien sein wie Engpässe bei den Lieferanten. Hier haben zu Verzögerungen in der Auslieferung des Produktes geführt. Es gab Beschwerden, Folgebestellungen bleiben aus. Wie lässt sich das Vertrauen der Kunden wieder gewinnen? Ja, also man setzt sich mit verschiedenen realistischen Zukunftsszenarien auseinander, um die Robustheit seines Geschäftsmodells zu überprüfen. Das Ganze haben wir entwickelt, wie gesagt, zunächst bei den Telekom Innovation Laboratories, dann in verschiedenen Beratungsprojekten, vor allem mit großen Firmen. Ungefähr 30, 40 Startups damit betreut, teils dann auch einfach nur im Hintergrund gesessen und versucht zu gucken, wo funktioniert das von der Interaktion her, wo stockt die Interaktion, wo sind Sachen vielleicht unverständlich, haben es in mehreren Zyklen versucht zu optimieren und denke, einen ganz schönen Stand inzwischen erreicht, haben so eine Session gemacht mit 150 Innovationsmanagern in Aachen von großen Konzernen im Rahmen von einem World Café Format und das auch zweimal schon bei der Langen Nacht der Wissenschaften in Berlin vorgestellt und auch immer aufgrund des Feedbacks der Teilnehmenden weiterentwickelt. Gut, nun werden Sie denken, Geschäftsmodell, das ist ja im Endeffekt ist nur eine Ideensammlung. Stimmt. Und das ist, wo es eigentlich spannend wird für uns hier. Nämlich, man hat im Endeffekt inzwischen eine Exploration vorgenommen der verschiedenen Alternativen, der Möglichkeiten, die man hat. Jetzt geht es darum, im nächsten Schritt diese Alternativen zu elaborieren, weiter auszuarbeiten. Und da kommt dann nämlich im eigentlichen Human-Centered Design ins Spiel. Zunächst kann man sagen, okay, für diese 8 Komponenten, wie weit sind wir denn da? Haben wir vage Ideen? Sind das klar definierte Ideen? Sind das klar qualifizierte Ideen? Haben wir da schon Feedback von Experten, die sagen, das ist eine gute Idee, da würde ich Geld für in die Hand nehmen? Oder sind es vielleicht sogar quantifizierte Ideen? Wenn ich eine App für 3,99 € verkaufen will, habe ich da Marktforschung durchgeführt, die diese Annahme, und es ist ja erstmal nicht mehr als eine Annahme, wirklich unterstützt. Oder habe ich es schon auf einem Testmarkt wirklich bewiesen? Und je nachdem versucht man dann die Felder zu identifizieren, wo man Bedarf hat, das Modell weiter auszureifen. Dazu helfen dann zum einen, was auch in diesem Set wieder ist, diese Vertiefungskarten, wie gesagt, 30 Preis- und Ertragswege, die es so gibt. Also gibt es einen Festpreis, ist es segmentabhängig bepreist, hängt es ab von der Laufzeit oder werden die Preise individuell ausgehandelt oder über eine Auktion definiert? Genauso die Ertragswege. Funktioniert sowas über Leihe, über Lizenzgebühren, über Werbung, über Teilung von Einnahmen? All diese Themen kann man dort diskutieren. Als nächstes, und da werden viele dann diese Kartensets, die wir hier am Eingang ausgehändigt bekommen haben, wiedererkennen, kann man natürlich diese ganzen einzelnen Karten dann schön wiederum diesen Feldern zuordnen. Es gibt Methoden, die eignen sich, um Wertversprechen zu erarbeiten. Es gibt allen bekannt Personas als Methode, um sich mit Kundengruppen auseinanderzusetzen, auch durchaus im Business-to-Business-Umfeld. Es gibt Mittel und Wege, Interviews, Westendorp-Analysen, um seine Annahmen bezüglich der Preismodelle zu validieren. Es gibt Touchpoint-Analysen, Customer-Journey-Befragungen, um zu schauen, werden die Kunden optimal in jedem Touchpoint unterstützt und bei ihrer Reise von einem Touchpoint auch wirklich zum nächsten zu gelangen. Es gibt Attribute-Value-Maps hier im Feld Fähigkeiten als eine Methode, wie man überlegen kann, welche Fähigkeiten brauchen wir denn wirklich, um, wie gesagt, diese Versprechen auf der linken Seite zu realisieren. Man kann Stakeholder-Mapping durchführen, um potenzielle Partner zu identifizieren. Und man kann Blue-Ocean-Analysen durchführen, um seine Kostenstruktur zu optimieren. Das sind nur Beispiele. Ne? Vielen von Ihnen ist ja der Baukasten an Methoden bekannt, den es hier in der Community gibt. Und das Schöne ist, man kann diese eigentlich sehr gut verwenden, um Annahmen dort weiter auszuarbeiten und auch mit den Adressaten, seien es zum Beispiel die Geschäftspartner oder die Kundengruppen, weiter zu qualifizieren. Auf den Rest will ich jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen. Es gibt da so ein Journal Paper im International Journal for Innovation Management, wo dieser gesamte Ansatz dargestellt ist. Die nächste Phase ist, die Annahmen natürlich zu evaluieren, Experteninterviews durchzuführen, um Annahmen und Risiken zu prüfen. Als nächstes dann Experimente durchzuführen, Prototypen zu testen und die Skalierbarkeit von Lösungen zu validieren und schließlich langfristig den Geschäftserfolg zu sichern, was sich netterweise in 5 E's, nämlich Evolution, Experimente, Evaluation, Elaboration und Exploration zusammenfassen lässt. Hier nochmal so ein paar Methoden, die wir da verwenden. Also Experimente sind sowas wie Kohortenstudien, AB-Tests, User Clinics. Evolutionen fallen Themen rein, wie Zukunftsszenarien oder die Release-Planung, dass man überlegt, okay, was können unsere neuen Ausbaustufen unseres Geschäftsmodells denn in diesen einzelnen Komponenten wirklich sein? Kurzes Beispiel, ein Beispiel, was wir tatsächlich aus den Telekom Laboratories bearbeitet haben, auch ein Paper, in dem das nochmal ausführlich dargestellt ist, unten angezeigt, Magitech, so eine berührungslose Interaktion mit Mobilkommunikationsgeräten, funktioniert über einen magnetischen Sensor im Handy und einen magnetischen Ring oder einen Stift, den man in der Hand halten kann, um eine berührungslose 3D-Interaktion mit Geräten zu realisieren. Zu dem Zeitpunkt, wie wir in das Projekt kamen, gab es einzelne Demos, gab Publikationen dazu, zu dieser technischen Lösung und eine Patentanmeldung. Und die Frage war, gut, und wie bringen wir das jetzt auf den Markt? Gut, erster Fall war, verschiedene Anwendungsszenarien zu entwickeln. Wir haben überlegt, es könnte interessant sein für alle möglichen Gaming-Applikationen, es könnte interessant sein für eine 3D-Authentifizierung, dass man statt seiner Unterschrift eine Art 3D-Unterschrift in die Luft malt, um zu bestätigen, dass man selber ist, zum Beispiel am Geldautomaten oder um berührungslos Feedback zu geben, wenn jemand anruft, ich sitze gerade im Kino, schreibe eine 45 in die Luft, heißt, ich rufe in 45 Minuten zurück. Haben diese drei Anwendungsszenarien identifiziert, verschiedene Ertragswege modelliert, ausgehend von der Überlegung, dass vielleicht so eine Gaming-Community am ehesten bereit sein würde, sich auf ein zusätzliches Gadget, nämlich diesen magnetischen Ring oder Stift, einzulassen, das als eine interessante Zielgruppe identifiziert, die man aber am besten nicht direkt angeht, sondern wiederum über die Game-Development-Community und dort verschiedene Ertragswege und Marktzugänge erarbeitet. Im letzten Schritt wurde dann versucht, mit diesem sehr gut ausgearbeiteten Modell einen Businessplan zu erstellen. Es wurde auch ein Businessplan erstellt und ich bin nicht informiert. Der letzte Stand war, dass man eine Kommerzialisierung der Patente an ein großes asiatisches Mobilfunkunternehmen versucht hat. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie der letzte Stand ist. Ist aber auch nur ein Anwendungsfall für diesen Ansatz, sowohl was dieses Starter-Kit als auch diesen gesamten Lean-Venturing-Ansatz betrifft. Sprich, dieser Ansatz, wir haben eine Technologie erfunden, wissen aber nicht, was wir damit anfangen sollen. Eine Option, es gibt diese zweite Option, Auswahl erfolgsversprechender Anwendungsfälle. Wir hatten eine Gruppe zum Beispiel, die hatte eine neue Router-Technologie entwickelt, virtuelle Router, die systemseitig hinterlegt sind und 25 Anwendungsfälle identifiziert, mit denen sie in den Markt gehen wollen. Gut, kann man sagen, 25 ist eine ganze Menge, ihr seid eh nur 25 Leute, will jetzt jeder einen machen oder wie macht man es? Muss man reduzieren. Wir haben dann Pi mal Daumen reduziert, okay, die 8 erscheinen uns am attraktivsten und realistischsten und haben dann mit diesen 8 Anwendungsfällen an 8 halben Tagen, also sprich in 4 Tagen, diesen Geschäftsmodellierungsansatz durchgespielt und am Ende war relativ klar, kam ein super tolles Geschäftsmodell bei raus. Zweites Thema, kam auch ein interessantes Geschäftsmodell bei raus, bei dem man sich aber mit Methoden des Human-Centered Design stärker nochmal mit den Ertragswegen beschäftigen sollte und die anderen 6 wurden erstmal in die zukünftigen Release-Phasen verschoben. Man kann also da eine Auswahl treffen von verschiedenen Anwendungsfällen. Man kann natürlich Geschäftsmodelle aus Ideen, das müssen nicht technische Ideen sein, es können auch Vertriebsideen sein oder neue Touchpoints, die man sich überlegt hat, kann man Geschäftsmodelle daraus entwickeln, man kann bestehende Geschäftsmodelle optimieren. Wir hatten eine Anfrage von einem jungen Unternehmen, 2 Jahre alt, aber immerhin zwischen 800 Mitarbeiter, extrem schnell gewachsen, sehr diversifiziertes Geschäftsmodell, von dem keiner mehr wusste, worin es überhaupt besteht. Man kann es dazu nutzen, um solche Geschäftsmodelle zu konsolidieren. Weiteres Thema ist Lösung vertrackter Probleme. Wen das interessiert, kann sich gerne am Ende nochmal an mich wenden. Das ist ein bisschen komplizierteres Beispiel, ausgehend von neuen Werten in der Gesellschaft, was ich mit der normativen Ebene am Anfang angedeutet habe. Stichwort Energiewende, versucht man zum Beispiel in der Region Nachhaltigkeit in der Energiewirtschaft zu etablieren und holt verschiedene Akteure, die daran beteiligt sind, an einen Tisch, Energieerzeuger, Netzbetreiber, Verbraucher und versucht mit ihnen gemeinsam ein nachhaltiges Geschäftsmodell für diese Region und für die einzelnen Akteure zu entwickeln. Und wo es inzwischen auch häufig verwendet wird, ist einfach im Rahmen des Studiums, also hier an der TU Berlin, in Lüneburg, an meiner eigenen Hochschule hier in Berlin, an der HMKW, wird mit diesen Ansätzen inzwischen ja, ganz anregend und, wie ich hoffe, unterhaltsam mit den Studierenden gearbeitet. Gut, so viel als kleiner Sprint durch die Themen Starter-Kit, Innovationsmanagement und Jugendcenter Design im Kontext Innovationsmanagement. Weitere Info zum Thema finden Sie hier auf der Website. Und ich möchte am Ende auch nochmal herzlich danken den Kolleginnen und Kollegen der Telekom Laboratories, der TU Berlin, dem Gründerservice, der Universität Lüneburg und verschiedenen Kunden von UX Berlin, die natürlich wertvolles Feedback gegeben haben und deren Beiträge in die Entwicklung von diesem Tool mit eingegangen sind. Danke. Vielen Dank.